Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 70. Episode des Netzpodcast. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen, also doch noch, Plattformregulierung für die Schweiz, Bund will Gesundheitsdossier von uns allen und AI Act und DSGVO drohen unter den digitalen Omnibus zu geraten. Wir nehmen am Freitag, den 14. November 2025 auf. Ich bin Sven.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin Kire.
Wir haben am Anfang zwei Rückmeldungen. Herzlichen Dank. Einerseits Nathanael per Mail und Omega per Mastodon. Beides Mal die Thematik Bitcoin. Nathanael hat ein paar Bemerkungen zum Thema Stromverbrauch gemacht und Omega war der Meinung, ja, er wisse auch nicht ganz genau, für was es so schnelle Abwicklungszeiten braucht, ob es hier um Microtrading geht oder was auch immer. Also er hat hier auch ein paar Vorbehalte zu diesem Feature von Bitcoin oder auch von Stablecoins. Wir gehen aber gleich weiter zum ersten Hauptthema, also doch noch, Plattformregulierung für die Schweiz, also doch noch. Deshalb, weil es schon ein bisschen ein älteres Thema ist, aber jetzt ist es gestartet, nämlich die Vernehmlassung des Bundesrates zur neuen Plattformregulierung. Jetzt gestartet, läuft bis Mitte Februar 26. Die Forderung, bei Plattformen etwas zu machen, ist alles andere als neu. Eine der ersten Vorstöße kam vom Nationalrat Glättli aus 2019. Da ging es ihm zum Beispiel daraus, ein obligatorisches Zustellungsdomizil zu fordern von eben internationalen Firmen, die Plattformen anbieten. Es gibt diverse andere Vorstöße und auch auf europäischer Ebene wurde da schon einiges gemacht. Das ist der genannte Digital Service Act, DSA. Der wurde im November 22 eingeführt und seit Februar 24 ist er vollumfänglich im Einsatz. Also die Schweiz ist hier sicher nicht gerade der Frontrunner. Der Bundesrat hat seinen Auftrag dann im April 23 gestartet, da dass er mal von der Verwaltung Vorschläge bekommt, wie das genau aussehen sollte.
Nun frage ich mich, Jörg, wenn ich mir die Zeitleiste anschaue, also meiner LinkedIn-Bubble kam dieses Thema wie Phönix aus der Asche jetzt auf einmal raus, dass die Plattformregierung jetzt also doch noch kommen soll oder angekündigt wurde. Was war denn da los?
Ja, es gibt da ein bisschen ein Auf und Ab und ein erstes oder ein größeres Ab gab es im April dieses Jahres war es, als der Bundesrat gesagt hat, jetzt doch noch nicht und da mal einen Rückzieher oder Teilrückzieher gemacht hat und mal einfach das Ganze mal ein bisschen in die Zukunft geschoben hat. Und offen gestanden, wenn der Bundesrat etwas in die Zukunft schiebt, vermute ich in der Regel längere Verzögerungen als nur, sagen wir jetzt, ein halbes Jahr, das wir hier haben. Von dem her sind gewisse Organisationen auch überrascht, dass es jetzt plötzlich auf dem Tapet ist.
Ja, wir sind auch immer davon ausgegangen, dass es einen Zusammenhang hat, natürlich mit der Trump-Administration, die ja dann da auch im Frühjahr, sind ja dann die Zolldebatten aufgekommen und da hat er auch die Administration ja sehr stark darauf hingewiesen, dass die Staaten, die eben Gesetze erlassen würden, die die Digitalkonzerne in den USA betreffen würden, dass die mit Sanktionen oder mit Maßnahmen zu rechnen hätten und das ist alles wahrscheinlich in diesem Komplex zu sehen oder wir sind auf jeden Fall davon ausgegangen, dass das in diesem Kontext zu sehen ist und dass man da eher einen freundlichen, USA-freundlichen Kurs hat fahren wollen, um möglichst irgendwie die eigene Wirtschaft zu verschonen.
Also auch die kanadische Regierung hat gewisse Zeitpläne oder Inkraftsetzung von gewissen Gesetzen in Anschluss dieses provozierten Chaos ein bisschen angepasst. Also das wird in den nächsten Monaten noch weiter spannend bleiben. Aber ich glaube, für heute hier behandeln wir mal diese Vorlage so in der ersten Übersicht mal so ganz neutral und schauen uns an, was ist drin, was ist nicht drin. Erstens mal, wer wäre betroffen? Das wären die sogenannten Kommunikationsplattformen, allgemein als Social Media bezeichnet, ist nicht exakt der gleiche Begriff, aber die Überschneidung ist doch recht gross, und Suchmaschinen. Nicht ganz alle, sondern das Kriterium ist, falls eben so eine Plattform, eine Suchmaschine von 10% der Bevölkerung mindestens einmal im Monat aktiv genutzt wird. Und das gemittelt über 6 Monate. Also wenn deine Durchdringung im Schweizer Markt bei 10% ist. Nicht betroffen sind gemeinnützige Plattformen wie Wikipedia oder Bildungsplattformen als Beispiel, die nicht wirtschaftliche Absichten haben, also die einen Open-Source-Charakter oder einen Community-Charakter haben etc. Unerheblich ist der Ort des Sitzes, also es ist egal, wenn es, also im Moment gibt es nicht viele große Plattformen aus der Schweiz, aber wenn jetzt in der Schweiz eines entstehen würde, ist das genauso gültig. Es heißt hier, oder es wird auf das sogenannte Auswirkungsprinzip hingewiesen, also dort, wo das Unternehmen Wirkung entfaltet. Also wenn du eben 10% Kunden in der Schweiz hast oder Nutzer, dann bist du betroffen. Es geht auch wirklich primär um Plattformen, die Nutzerinhalte, Meinungsbildung, Unterhaltung, Bildung in den Fokus stellen. Andererseits zum Beispiel, was nicht dazugehört, ist, wenn jetzt eine Zeitung, eine Online-Zeitung, ein Forum hat, wo man ja auch diskutieren kann. Das gehört nicht dazu, weil das ist in dem Sinn ein Neben-, ein Sekundärprodukt, weil das primäre Produkt ist journalistische und redaktionelle Leistungen. Oder eine Buchungsplattform oder ein Ricardo, also ein Secondhand-Handel online. Auch dort kann man ja durchaus kommunizieren etc. Das ist nicht betroffen. Was aber auch drin ist, und das muss man sich noch merken, es geht darum, wenn sich so irgendeine Plattform an die allgemeine Öffentlichkeit oder eine nicht definierte Gruppe wendet. Also ein WhatsApp-Kanal, der offen ist für alle, der gehört auch dazu. Eine geschlossene Gruppe, wo es in dem Sinne einen Admin gibt, der bestimmt, wer reinkommt und wer nicht, gehört nicht dazu. Hingegen eine Gruppe, die automatisch Leute aufnimmt, wie das teilweise bei Telegram der Fall ist, das würde dazugehören. Also in dem Moment, wo der Inhaber der Gruppe nicht wirklich aktiv bestimmt, wer es ist und wer nicht, sondern dass es so automatisiert offen ist, dann ist das von diesem Gesetz betroffen.
Macht ja auch durchaus Sinn, ne, dass es nicht auf das Medium ankommt, was man dann, ob man jetzt einen Telegram-Kanal betreibt, Webseite oder irgendeine andere zukunftsfähige, innovative Systematik, sondern einfach vom Nutzerkreis oder Zielgruppe, ne?
Ja, nein, das ist durchaus sinnvoll, nur man muss es irgendwo mal erwähnt haben, weil sonst die Leute das Gefühl haben, es ginge nur um dieses oder jenes. Aber als Beispiel, YouTube ist drin, weil die haben ein kommerzielles Interesse, sie können sich als Unterhaltungs-Bildungsplattform verstehen und ihre Kommentarspalten sind doch sehr, sehr aktiv genutzt, von dem her, sie gehören dazu.
Der Netz-Podcast, unsere WhatsApp-Gruppe, nee, wir haben ja so eine kleine Gruppe, die ist nicht drin, ne?
Kommen wir später dazu.
Es gibt keine WhatsApp-Gruppe.
Ich wollte gerade sagen,
einfach klarzustellen.
Ich habe mich ja auch versprochen. Wir haben keine WhatsApp-Gruppe, um es klarzustellen.
Okay. Jetzt, wenn man das Ganze anschaut und so ein Fazit schon am Anfang ein bisschen zieht, es geht darum, dass diese Plattformen, Suchmaschinen ein bisschen eine ähnlich lange Spieße haben sollten, wie wenn sie in der Schweiz eine Firma wären und Kundenkontakt haben. Also ihr werdet hier gewisse Maßnahmen oder Dinge hören, die ihr eigentlich findet, ja, das sollte doch jede Schweizer Firma, die Kunden hat, sollte doch so etwas auch anbieten in der Art und Weise. Also als erstes mal eine der kleinen Maßnahmen, das ist wirklich das aus der Motion von 2019, ein Zustelldomizil in der Schweiz, auf Deutsch gesagt nichts anderes als eine Ansprechperson. Wenn ihr Fragen, Reklamationen etc. habt, dass jemand in der Schweiz antwortet zu unseren Bürozeiten in unseren Amtssprachen. Also insbesondere ist das an 2-3 Orten erwähnt, Deutsch, Französisch, Italienisch und zwar in einer verständlichen, sorry Sven, nicht juristischen Sprache abgefasst. Es gibt entsprechend auch Hinweise oder Bestimmungen zu den Verfahren, wie mit den Nutzern interagiert werden sollte. Das geht zum Beispiel darum, mutmaßlich rechtswidrige Inhalte unkompliziert melden zu können. Das ist primär abgestützt auf das Strafgesetzbuch. Also es geht um Verleugnung, Beschimpfung, Diskriminierung, Aufruf zu Hass etc. Es können natürlich aber auch Inhalte sein, die gegen die eigenen Regeln des Hauses, also der Plattform, verstoßen. Es gibt Hinweise oder auch Vorgaben zur raschen Behandlung, insbesondere auch Rückmeldungen an den Melder, falls der nicht anonym gemeldet hat. Also der Melder kann eine elektronische Adresse angeben, also E-Mail typischerweise. Wenn er das macht, dann soll er ein Feedback bekommen, ansonsten hat er es in dem Sinne anonym gemeldet. Und wenn auf der anderen Seite, wenn deine Inhalte gesperrt werden oder zurückgebunden etc., dann sollen die betroffenen Konten entsprechend auch informiert werden und zwar auch über den Inhalt der Entscheidung. Einfach nicht nur, ist gesperrt, selber schuld, beschwer dich doch irgendwo, sondern es soll wirklich auch eine Nachvollziehbarkeit gegeben werden. Die Beschwerdeverfahren werden auch noch ein bisschen genauer definiert. Es darf kein rein automatisiertes Beschwerdeverfahren sein. Also es muss irgendwo ein Mensch noch eine Übersicht haben, eine qualifizierte Person steht. Bei Streitigkeiten außergerichtliche Streitbegleitung soll aktiv Mitwirkung gefordert werden. Es werden von Fristen von 90 Tagen plus nochmal 90 Tagen in Spezialfällen und so weiter. Inklusive Gebühren, also was passiert, wenn da Streifen entsteht, dann gibt es ja häufig Kosten. Wer trägt die? Grundsätzlich der Plattformanbieter. Man muss aber durchaus eine sogenannte Schutzgebühr zahlen. Das ist jetzt nicht mafiöses, sondern Schutzgebühr ist einfach dazu, um zu verhindern, dass jemand einfach Tausende von Beschwerden einreicht. Ich sage jetzt mal übersetzt, ein Depot. Ist das so eine gute Übersetzung für eine Schutzgebühr in diesem Sinn? Begriffe wie Sorgfaltspflicht, Verfallen, willkürfrei, nicht diskriminierend, die müssen elektronisch verfügbar, leicht zugänglich, benutzerfreundlich sein, wie gesagt Sprachen etc. Die Begründung müssen nachvollziehbar sein, auch ob und welche automatisierten Mittel genutzt wurden. Wie gesagt, man darf sie nutzen, aber nicht ausschließlich. Und der Hinweis auf Beschwerdemöglichkeiten. Transparenz wird ein bisschen genauer definiert. Insbesondere für Einschränkungen beim Nutzer, welche konkreten Inhalte betroffen sind und wie sie Einschränkungen umgesetzt wurde. Die Kennzeichnung und Adressierung von Werbung und der Einsatz von Empfehlungssystemen soll auch klarer sein und besser geregelt werden. Und Empfehlungssysteme, falls ihr den Begriff noch nicht gehört habt, das ist das, was man in der Alltagssprache oder in der Presse unter Algorithmen versteht, wenn man über Social Media spricht. Algorithmus ist in Anführungszeichen aus fachlicher Sicht der falsche Begriff, weil praktisch zwei Zeilen Programmcode ist bereits ein Algorithmus. Aber in der heutigen Umgangssprache verstehen die Leute den Algorithmus, der dir das Angebot auf den Social Media optimiert und dich mit KI-Slap volldröhnt. Da entsteht eine spannende Umdeutung des Wortes in Fachkreisen versus Alltagssprache. Der gesetzliche Begriff ist Empfehlungssysteme. Werbung klar kennzeichnen, es muss auch einfach schnell erreichbar sein, die Parametrisierung, warum ich jetzt diese Werbung sehe. Sehe ich sie, weil ich in Zürich wohne, weil ich über 50 Jahre alt bin oder einen Hund besitze. Es braucht Werbearchive, man kennt das schon aus der politischen Werbung, aber das soll in dem Sinn grösser sein. Die soll öffentlich sein, durchsuchbar, ein Jahr aufbewahrt. Und bei Werbung, die gesperrt wird, soll man nicht die Werbung sehen, weil sonst könnte man ja wieder die verbotenen Inhalte entdecken, aber dann soll erklärt werden, warum jetzt diese Werbung blockiert wurde. Bei den Empfehlungssystemen, das finde ich noch spannend, sollen die wichtigsten Parameter inklusive der Gewichtung offengelegt werden. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Inklusive der Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer, diese zu ändern oder zu beeinflussen. Also einfach, dass man merkt, hey, du hast jetzt andauernd Dinge zum Thema Fußball angeschaut, wundere dich nicht, dass du Werbung für Turnschuhe bekommst. Dann wäre ja dann mein Einfluss oder meine Verhaltensänderung halt weniger Fußballvideos zu schauen. Aber einfach so eine Nachvollziehbarkeit inklusive einer möglichen Reaktionsseite des Benutzers. Und es soll immer auch eine Option geben, ohne Profiling nach DSG Artikel 5f. Das wäre so. Ich weiß, dass das anonym surfen, da mit den Browsern, Privacy-Tabs etc. Das würde ein bisschen dem entsprechen, dass man in dem Sinne eine unbedarfte Suche oder Profil starten kann.
Also ich verstehe das dahingehend, dass es dann also mit dieser Option möglich ist, eine Timeline oder einen Feed zu erhalten, der eben nicht algorithmisch gefüllt ist oder nach meinen Vorlieben gefüllt ist, sondern dass der zum Beispiel dann chronologisch gefüllt ist auf Basis von den Personen oder Organisationen, die ich folge.
Das wäre bei den Plattformen und bei der Suchmaschine wäre es einer ohne Suchhistory in dem Sinn, der ein etwas neutrales Suchresultat hervorbringen würde. Ich fände es dann spannend, wenn ich jeweils umschalten könnte zwischen meinem Profil mit Profiling und einem ohne. Dann ist auch noch der Zugang zu den Daten ein bisschen geregelt, also zu den internen Daten. Die sollen einerseits für die Verwaltung zugänglich sein, also nicht einfach 1:1, kommen wir noch gleich dazu, aber auch für die Forschung. Also es geht darum, statistische Daten, durchschnittliche Anzahl Schweizer Nutzer pro Monat in der letzten Halbjahr. Es geht darum, wie die Inhalte moderiert wurden, automatisiert oder nicht, Qualitätssicherung, Art und Anzahl der einschränkenden Maßnahmen, Meldeverfahren. Sie fordern eine jährliche Risikobewertung inklusive Bericht zu den rechtswidrigen Inhalten und Auswirkungen auf Grundrechte und Meinungsbildung. Also ist noch recht heftige Anforderung. Bin dann gespannt, wie gut man das umsetzen kann. Eine jährliche Evaluation durch Unabhängige. Und jetzt zum Thema Forschung kann man künftig beim BAKOM einen Antrag stellen. Der gilt einerseits eben für die Forschung an sich, aber er gilt auch für zivilrechtliche Organisationen. Was ich aber ein bisschen schade finde, steht auch dort, auch bei den zivilrechtlichen Organisationen, für Forschungszwecke. Und ich glaube jetzt, so viel Forschung machen jetzt zivilrechtliche Organisationen nicht alle. Mir fehlt dort ein Begriff, die Begriffe Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung. Mhm. Also viele zivilrechtliche Organisationen machen nicht Forschung im engeren Sinne, sondern sie da legen einfach dar, was passiert und was ist ihre Meinung dazu.
Als ich den entsprechenden Artikel im Gesetz gelesen habe und in der Botschaft oder in der Vorlage, habe ich interessiert in unsere Statuten geschaut und ob wir darunter fallen könnten oder nicht. Wahrscheinlich würden wir ganz haarscharf würden wir das in Anspruch nehmen können.
Also das sollten wir in der Vernehmlassung noch beachten, dass es auch die Aufklärung, die reine Öffentlichkeitsarbeit ohne Forschungshintergrund eigentlich ein gerechtfertigter Grund ist, an die Daten zu kommen. Und wer hier auch fehlt, sind zum Beispiel andere Medien. Weil ich finde es durchaus noch wichtig, dass auch Medien über andere Medien auf irgendeine Art und Weise berichten können. Das wäre vielleicht so im öffentlichen Diskurs ein wichtiger Teil.
Aber es geht ja bloß um die Daten, ne? Also sie können natürlich darüber berichten. Die Frage ist nur, ob du dann die Daten von den Plattformbetreibern bekommst, um sie dann weiter zu veredeln. Also wissenschaftliche Forschung wahrscheinlich sowieso möglich. Forschung für gesellschaftliche Aufklärung vermutlich auch möglich. Und dann ist die Frage, wie viel Medien dann... Ne?
Also, ich gehe auch davon aus, wenn es so ein Gesuch ans BAKOM geht, das ist nicht ein 0 oder 100% Gesuch, sondern die werden auch sagen, ja, mit der Fragestellung darfst du mit diesen und diesen Daten rechnen und wenn du eine tiefergehende hast und dort wird es dann sicher auch, vor allem in der Forschung, eine Vereinbarung geben, ja, ihr dürft an diese Qualität von Daten ran, aber publizieren Ergebnisse dürft ihr sie nur aggregiert auf diesem Level. Weil sonst ist das für ein Unternehmen, das ja die Daten, das Gold ist, schon ziemlich hart, oder?
Ja, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auf deine Aufzählung zurückblicke, die du jetzt vorhin gemacht hast, für welche Daten das dieser Zugang eigentlich sein sollte, dann ist das Ganze ja schon eher auch harmlos. Also wenn ich dann irgendwie, ich übertreibe jetzt etwas, die Anzahl Benutzer pro Monat wisse und irgendwie wie viele einschränkende Maßnahmen das es gegeben hat, das ist ja nicht das Entscheidende. Also das ist ja wirklich mal, das sind also die Basics an Daten.
Das sind teilweise die Daten, die sie in ihren eigenen Berichten erwähnen müssen.
Okay.
Also die Forschungsdaten gehen, glaube ich, schon noch weiter, aber ich glaube, das wäre auch eine gute Vernehmlassungsantwort, dass man irgendwie genau sagt, für Forschung muss natürlich der Datenzugriff tiefergehend sein.
Wir wollen ja die Mechanismen verstehen, wie sie funktionieren und wie sie auf die Gesellschaft und auf die Personen wirken. Und da braucht es natürlich deutlich mehr Zugang.
Genau. Zum Beispiel der Unterschied, wird ein herziges Katzenvideo anders gesteuert als eines, das auf Empörung setzt, oder? Noch ganz zum Schluss, es gibt auch Sanktionen, Sperrung Zugang zum Schweizer Markt, aber teilweise auch dann pecuniäre, also finanzielle Auswirkungen. Und dort steht so schön, bis zu 6% des in den letzten 3 Geschäftsjahren durchschnittlich weltweiten erzielten Jahresumsatzes. Aber steht dann auch, es müsse verhältnismäßig sein. Ich nehme, das ist so die oberste Schmerzgrenze, die hier mal die Vernehmlassung vorsieht. Die DGGS hat ja schon eine erste Stellungnahme veröffentlicht, Kire.
Ja, genau. Wir haben natürlich dann, als das etwas überraschend gekommen ist, auch gleich eine Nachtschicht eingelegt und das Gesetz oder die Vorlage, der Vorentwurf, interessiert studiert. Ja, es ist sicherlich so, es ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber dennoch ist es wichtig, dass das passiert und passiert ist. Es ist eine wichtige Vorlage. Wir haben auch getitelt, lieber oder besser spät als nie. Was allerdings auffällt und was ich immer wieder darüber gestolpert bin beim Studieren, ist, dass das Gesetz mit der Vermischung von, dass sie einerseits die Kommunikationsplattformen regulieren möchte und andererseits die Suchmaschine, die ja sehr anders tickt, ganz andere Aufgaben haben, einen anderen Benutzerkreis auch haben, dass es für Zweites nicht so wirklich passt. Also das müsste man sich nochmals gut überlegen, ob man die Suchmaschinen auch zusammen mit den Kommunikationsplattformen in einem Gesetz regulieren möchte. Ich glaube, auch die Fragestellungen sind da anders. Und vor allem auch noch darüber hinaus, wenn wir natürlich jetzt die Suchmaschinen regulieren, dann müssen wir eigentlich auch über generative künstliche Intelligenz nachdenken, weil die lösen ja bereits die Suchmaschinen zu einem großen Teil ab und haben dann nochmals etwas andere Maßnahmen. Also ich würde da eher dazu, oder wenn ich auch das Gesetz lese, eher dazu plädieren, um die Suchmaschinen etwas außen vor zu lassen und wirklich um die Probleme der Kommunikationsplattformen zu kümmern. Aber das ist jetzt dann sicherlich noch etwas im Teil, was dann in der Debatte drin sind. Dann sind so Dinge aufgefallen, wie es gibt tatsächlich Netzsperren im Gesetz drin.
Jö.
Also wenn sich dann irgendwie die, also es ist eigentlich gut, dass wir ja, was du jetzt auch erzählt hast, Jörg, dass es eben eigentlich diese Sanktionen gibt, also dass es diese 6% des Umsatzes gibt, was jetzt das erste Mal meines Erachtens etwas ist, was tatsächlich den Unternehmen auch wehtun könnte, jetzt aus einem Schweizer Gesetz heraus. Aber eben, wenn wir dann natürlich über Netzsperren nachdenken, wird das dann schon sehr problematisch, die ganzen Themen rund um Netzsperren und irgendwie die Kollateralschäden haben wir auch im Netzpodcast ja schon das eine oder andere Mal diskutiert. Was es auch noch gibt, ist die Transparenz für Werbung ist sehr gut, dass wir da einen Schritt vorwärts machen. Allerdings auch etwas wenig. Also transparent ist ein guter Schritt, aber wir sehen natürlich ganz allgemein personalisierte Werbung oder Werbung, die auf Profiling beruht, sehr kritisch. Und dann gibt es auch natürlich auch nochmal Werbung, die auf besonders schützenswerten Personendaten basiert, die dann nochmals kritischer zu sehen ist. Und dann fehlen natürlich auch irgendwelche Vorschriften, die sich dann mit Werbung, mit politischer Werbung oder Werbung, die an Jugendliche ausgespielt wird. Also da gibt es doch noch einige Stellschrauben, die man anschauen könnte und die über die Transparenz hinausgeht. Dann gibt es Bestimmungen zu Risikobewertungen. Da sind dann allerdings Maßnahmen, die abgeleitet werden, sind freiwillig. Das macht es jetzt auch nicht sehr mit Zähnen ausgestattet. Und ja, über den Datenzugang haben wir auch schon jetzt vorhin kurz darüber gesprochen. Da sollte man sicherlich nochmal gucken, dass das eher tief gehalten ist, damit man wirklich auch gute Resultate bekommt und die Mechanismen von diesen Plattformen auch eher etwas zu verstehen bekommen, verstehen werden.
Also für mich klingt es jetzt so ein bisschen wie ein Digital Service Act mit Swiss Finish, wie man es so kennt.
Er wird auch darauf hingewiesen, also sie bestreiten diese Ähnlichkeiten nicht.
Ist ja auch kein Wunder, glaube ich, so, ne? Wenn jetzt,
also macht auch Sinn.
Ja,
also
wenn gute wir Dinge copy-pasten.
Ja, und auch wenn wir komplett anders liegen, wird es wahrscheinlich schwierig werden, die internationalen Konzerne auch dazu zu zwingen, das dann auch umzusetzen.
Genau, ich kann noch einen Schwank. Gestern war der Digital Academy Award im Hallenstadion und dort war der Bundesrat Albert Rösti. Ich komme da in meinem Teil nochmal dazu, was er Interessantes gesagt hat. Er hat sich auch zur Plattformregulierung geäußert. Für mich völlig überraschend, weil er die Plattformregulierung, habe jetzt den genauen Wortlaut nicht da, aber die Plattformregulierung stark verteidigt hat und auch dieses Vorhaben stark verteidigt hat. Also es scheint so zu sein, dass da im Bundesrat vielleicht auch die Erkenntnis erlangt ist, dass man unbedingt jetzt die Plattformen hier in der Weise regulieren möchte. Eine Sache finde ich gut, die wir ja auch oft diskutiert haben, auch in anderen Zusammenhängen, ist so diese Zustellanschrift, Zustellfähigkeit, ne, weil ob die wirklich dann hilft, wenn man jetzt, wird ja irgendeine Kanzlei sein, irgendeine Großkanzlei, die da in der Regel die Zustellanschrift anbietet und oder wenn das Unternehmen nicht vor Ort sitzt, aber dass man halt irgendwie dann doch vielleicht den Rechtsschutz etwas stärken kann, gegen diese Plattform vorzugehen, weil einen Brief nach Irland zu schreiben oder nach Kalifornien ist deutlich schwieriger als in einem eigenen Land.
Also auch für mich, also ich finde es gut, dass es wirklich sehr viele verschiedene Aspekte abdeckt, von Transparenz eben über Beschwerdemöglichkeiten, Verpflichtung zum Mitmachen etc. Es ist in keinem Bereich, jetzt würde ich sagen, ultra hart. Also das sind die Zähne, die du angesprochen hast, die nicht da sind, eher Barteln. Aber ich glaube, sie wollen ein stimmiges Gesamtes anbieten, hinter dem sich der größte Teil der Schweizer, der Wirtschaft, der Parteien stellen können und sagen, ja, das ist ein guter erster Wurf, mit dem können wir mal schauen, wie es funktioniert. Und wenn es dann wirklich nötig ist, dann gehen wir schärfer. Das ist ein typisches Schweizer politisches Vorgehen und so ordne ich das ein. Jetzt zum Thema, wie weit, ich habe es erwähnt, Mitte Februar, 16. Februar ist Eingabeschluss. Auch Einzelpersonen können sich äußern, aber da möchte ich euch gleich darauf hinweisen, in der Regel ist das nicht sehr effektiv. Also falls ihr irgendwo bei einer Organisation dabei seid, das kann auch ein Verband sein von eurer Branche und das muss nicht unbedingt mal eine digitale Branche sein, organisiert euch mit denen, gebt denen das Rückmeldung, fordert die auf, dass die mitmachen. Und wir von der digitalen Gesellschaft werden uns sicher äußern und wir werden speziell in diesen Themen wie häufig unseren Partnern und Interessierten bis Anfang Januar unseren dann Entwurfstand des Tages zur Verfügung stellen, weil was immer gut funktioniert, wenn die verschiedenen Organisationen gegenseitig auf sich verweisen oder sagen, hey, bei diesem Artikel übernehmen wir die halt von jenen. Weil das gibt der Verwaltung den Hinweis, hey, das ist eine etablierte oder zumindest nicht eine obskure Meinung, der geben wir mehr Gewicht. Also ihr müsst nicht jeden Antrag 50 Mal verschieden formulieren. Das ist nicht effektiv. Lieber, hey, das ist eine gute Formulierung, 50 Mal hinten ein Kreuzchen, ja, wir stimmen dem zu.
Dann würden wir zum zweiten Thema übergehen. Das ist das Thema Bund will Gesundheitsdossier von uns allen. Der Hintergrund ist, dass das elektronische Patientendossier in der Schweiz als gescheitert gilt. Das liegt daran, dass nur sehr wenige Personen überhaupt eines eröffnet haben. Der Nutzen scheint für sie unklar, der Aufwand ist eher hoch und es stößt auch bei den Leistungserbringern eher auf Ablehnung, da das Führen der Dossier mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Nun startet der Bund einen zweiten Versuch. Er hat in der letzten Woche eine entsprechende Botschaft zuhanden des Parlaments verabschiedet. Nach dem gescheiterten elektronischen Patientendossier, von dem wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben, soll nun das elektronische Gesundheitsdossier das Gesundheitssystem digitalisieren. Es gibt also einen neuen Namen. Der Zweck des EGD ist laut Botschaft dreigeteilt. Einerseits soll es die Behandlungsqualität verbessern, andererseits die Patientensicherheit im Rahmen der informationellen Selbstbestimmung stärken und drittens soll durch die Reduktion von Doppelspurigkeiten das Gesundheitswesen Effizienz gesteigert und kostengedämpfend eingewirkt werden. Es gibt nun zentrale Neuerungen im EGD und zunächst zu erwähnen ist der Wechsel von einem Opt-in-Modell zum Opt-out-Prinzip. Bisher konnte, wer wollte, freiwillig ein Dossier eröffnen. Neu erhält jede Person automatisch ein Dossier. Wer das nicht möchte, muss aktiv widersprechen, muss also selber aktiv werden. Dieser Widerspruch wird zudem im Register eingetragen, also im Register zum EGD, was dann nochmals eine neue Form von Datenerfassung wohl gegen den Willen der einzelnen Betroffenen schafft. Alle Leistungserbringer werden zudem verpflichtet, Gesundheitsdaten automatisch in das Dossier einzuspeisen, und zwar selbst dann, wenn das Dossier nie aktiv genutzt wurde. Also das heißt, bei diesen Personen, für die ein Dossier angelegt worden ist, weil sie eben nicht aktiv widersprochen haben, dieses aber auch gar nie wirklich aktiv oder persönlich nutzen, für die werden alle Daten in diesem Dossier abgespeichert, was dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung widerspricht. Was dazu kommt, der Bund plant eine zentrale Speicherung der Daten. was einen einzigen zentralen, besonders attraktiven Angriffspunkt für Missbrauch dieser, dieser besonders sensiblen Gesundheitsdaten schafft. Und er eröffnet auch eine neue Möglichkeit zur staatlichen Überwachung. Dabei ist eine zentrale Infrastruktur beim Bund technisch und organisatorisch gar nicht notwendig. Andere Modelle wären sicherer, transparenter und würden die Kontrolle bei den Patientinnen belassen. Was wir hier in jedem Fall vorsehen müssten, ist, dass die Daten kryptografisch gesichert und Ende zu Ende verschlüsselt gespeichert werden, ohne dass der Bund Zugriff darauf erhält. Dabei müssten die Schlüssel dezentral bei den einzelnen betroffenen Personen gespeichert werden, damit sie dann Zugriff erteilen können, diesen Leistungserbringer, die eben auch Zugriff benötigen, also Leistungserbringer, das sind dann Ärztinnen, Spitäler etc., die sollen dann entsprechend freigegeben werden von den betroffenen Personen, dass sie natürlich dann auf die Gesundheitsdaten Zugriff haben und dann entsprechende Behandlungen vornehmen können. Ein solches System würde auch die Sicherung der kryptografischen Schlüssel ermöglichen. Also es ist ja dann so, dass man eben nur, wenn man den Zugang auf diese Schlüssel hat, überhaupt Zugang zu den Daten hat. Das ist ein Sicherheitsmerkmal. Heißt aber auch, wenn man den Schlüssel nicht mehr hat, dann hat man keinen Zugang mehr und da müsste man sich überlegen, wie man so einen Backup schafft. Im einfachsten Fall könnte man dies aber sogar auf Papier ausdrucken und zum Beispiel in einen Safe ablegen. Nach der Veröffentlichung der Botschaft haben wir uns ziemlich schnell geäußert, also als digitale Gesellschaft. Die Kritik wurde sehr schnell aufgenommen, sowohl in den Medien wie auch in der Politik. Also es finden bereits einige Gespräche statt. Was die digitale Gesellschaft fordert, ist ein EGD, das wirklich den Menschen nutzt und das auf Freiwilligkeit basiert, das die Kontrolle durch die betroffenen Personen ermöglicht, das Datensparsamkeit in den Vordergrund stellt und auf starker Verschlüsselung beruht. Und wir sind überzeugt, dass das nur das nötige Vertrauen schafft, wenn BürgerInnen eben echte Kontrolle über ihre Daten behalten. Unser Fazit ist, dass der Bundesrat es leider verpasst hat, mit dem EGD die Chance auf eine sichere und datensparsame Lösung zu schaffen und damit riskiert, dass das Projekt erneut am Misstrauen der Bevölkerung scheitert. Stichwort ist da EID 1.0. Jetzt ist es da so, dass jetzt eben die Botschaft und ein Gesetzentwurf zu Handeln des Parlaments verabschiedet worden ist. Ab Januar dürfte sich dann die Gesundheitskommission um das Thema kümmern. Es dürfte hierbei zu einem Rückweisungsantrag kommen, also dass der Bundesrat sich dann nochmals damit beschäftigen muss und der Rückweisungsantrag dann hoffentlich eben die Rahmenbedingungen verlangt, die wir eben gerade vorhin verlangt haben, respektive das verhindert, was wir kritisiert haben. Der Ausgang ist aber noch ziemlich offen. Es könnte aber schon sein, oder ich würde mal vermuten, dass der Antrag durchaus Chancen auf Erfolg hat. Und vielleicht noch, und jetzt steigen wir dann gleich auch in die Diskussion ein, zur Klarstellung, dass wir als digitale Gesellschaft eine Befürwortung die Digitalisierung im Gesundheitswesen befürworten. Sie ist tatsächlich zwingend notwendig, aber halt nicht zu jedem Preis. Und wir beschränken uns natürlich als digitale Gesellschaft eben auf die digitalpolitischen Aspekte in der Vorlage und wir sind hier nicht die SpezialistInnen für gesundheitspolitische Fragen.
Danke für die Übersicht. Ich war ja selber in dieser Kommission in der letzten Legislatur. Ich kenne ein bisschen das Denken der Leute und auch, ich sage jetzt mal, das halb, nein, nicht drei Viertel, eher ein Viertel Wissen zur digitalen Welt und sehe da auch ein paar Missverständnisse, die zu diesem eben schlechten Approach kommen. Mhm. Also was Sie vor allem aufgegeben haben, sind jetzt diese Stammgesellschaften, was durchaus nachvollziehbar ist. Da haben sich die Kantone überschätzt in ihrer eigenen Leistungsfähigkeit. Das haben sie unterdessen gelernt. Das ist ein System, das wir als Schweiz als Gesamtes angehen müssen. Aber das Verwechseln ist dann immer wieder mit, ja, da müssen die Daten zentral gespeichert werden. Das ist eben nicht zwingend notwendig. Und ich habe in vielen Diskussionen gehört, ja, aber die müssen doch sofort verfügbar sein. Und ja, in einem Alltagsverständnis oder in einem Verständnis eines Mediziners zum Thema sofort, das ist nicht das Gleiche, was ein ITler unter Echtzeitsystemen versteht. Also selbst in einer Notfallsituation, wo du jemanden bewusstlos am Boden hast, wenn die Abfrage über das App und die Entschlüsselung einer dezentralen Datenbank 5 Sekunden dauert, ist das für den Notfallsanitäter immer noch Echtzeit. Für eine Skyguide wäre das der komplette Untergang des Luftverkehrs und für jemand, der Online-Games spielt, wäre dieser Lag absolut unaushaltbar. Also das, was die Medizin unter sofort zur Verfügung stehen versteht und die IT-Welt machen kann, das sind zwei verschiedene Welten. Da habe ich oft gemerkt, dass dieses Wissen nicht da ist. Jetzt ein bisschen angesprochen, der zweite von drei Punkten habe ich schon. Gewisse Daten kann man auch trennen. Es gibt Daten zu meiner Krankengeschichte, da kann ich wirklich direkt darüber verfügen und sagen, ja, der soll das sehen oder das nicht. Und es wird einen anderen Teil der Daten geben, die zur Verfügung stehen sollten, wenn ich nicht handlungsfähig bin. Das ist ein Spezialfall in der Medizin, also wenn ich bewusstlos am Boden liege oder anders wie. Also müssen wir zwischen Notfalldaten unterscheiden, die wahrscheinlich eher sogar ein bisschen zentral gespeichert werden können, aber einen relativ eng begrenzten, klar definierten Satz von medizinischen Informationen, die wirklich in dieser Situation nötig ist. Und alles andere, das kann man auch dezentral viel einfacher und eben nutzerfreundlicher aufführen. Da kann man ein bisschen eine Unterscheidung machen.
Also die Frage zwischen dezentral und zentral ist eigentlich auch in diesem Zusammenhang noch sehr spannend. Und wir vermeiden es etwas, dann von der dezentralen Speicherung zu sprechen, weil faktisch sind die Daten ja an einem zentralen Ort, jetzt auch in unserer vorgeschlagenen Variante oder Architektur. Der Unterschied ist, dass die Dezentralität dadurch entsteht, dass die Schlüssel bei mir dezentral sind und nur ich mit diesem Schlüssel mal primär darauf zugreifen kann und dann andere freigeben kann, die wiederum mit ihren persönlichen Schlüssel darauf zugreifen können.
Also, niemand muss sich vorstellen, dass ihr jetzt irgendwie 400 Röntgenbilder bei euch auf dem Smartphone speichern müsst und jedes Mal, wenn ihr das Smartphone wechselt, diese irgendwie kompliziert übertragen müsst.
Und wenn du nicht online bist, kann niemand darauf zugreifen.
Genau. Also das ist wirklich so gemacht, in Anführungszeichen zentral gespeichert, aber in einer für andere wertlosen Format, solange man den Schlüssel nicht besitzt. Und da gibt es auch Kombinationen, dass gewisse Schlüsselkombinationen für Notfall oder für bestimmte Ärzte einen Teilzugriff erlauben. Aber ein ganz anderer wichtiger Punkt, der mir noch fehlt, und das erschlägt für mich ein bisschen diese Frage zwischen Opt-in und Opt-out. Wenn wir nur diese beiden Varianten der Schweizer Bevölkerung anbieten, entweder teilst du gar keine Daten digital oder alles, das ist für mich der falsche Ansatz. Ich glaube, es gäbe Leute, die würden bereit sein für Forschung viel mehr Daten zu teilen als für andere Sachen. Also für mich bräuchte es, sagen wir, ein Dutzend Profile, wo ich sage, ja, für Krebsforschung, die dürfen mehr von meinen Daten für die Forschung nutzen, hingegen für andere Sachen nicht. Nein, jemand sagt, hey, lösch meine Daten so schnell, dass das Gesetz es irgendwie nur erlaubt. Einfach nur ein Ja-Nein-System, finde ich, ist nicht vertrauenserweckend und würde eben ein Referendum nur begünstigen.
Na gut, aber das Opt-in, also der Wechsel vom Opt-in-Modell zum Opt-out-Modell ist ja relativ klug. Aus politischer Sicht, Kiro.
Nein. Keine Chance bei einem Referendum.
Okay, das ist ja der zweite politische Teil. Aber natürlich, du hast ja am Anfang gesagt, dass das elektronische Patientendossier natürlich nicht angenommen wird. Also ist natürlich die Politik der Aufwartungshaltung, ja, aber, dass wenn sie das Prinzip, ich bin ja völlig bei dir.
Sie versuchen das Falsche zu reparieren.
Genau. Sie versuchen halt möglichst viele natürlich über das Opt-out-Prinzip natürlich in die elektronische Akte zu bekommen, um dann zu verkaufen, dass es ein riesengroßer Erfolg ist, weil ja so viele dabei sind. Ne, die Daten sind erstmal gespeichert. Ich will es ja nicht verteidigen. Bloß
aber ich kann glaube ich auch aus England sagen, weil die Briten haben genau das gemacht. Und jedes Mal, wenn es irgendwo einen Skandal gibt zum Thema Gesundheitssystem und Daten, gibt es irgendwie 100.000 oder 10.000, die dann auf ein Opt-out wechseln, aber es gibt nie die Gegenbewegung. Also es ist wie eine Ratsche, die eigentlich nur ein Ventil, das nur in eine Richtung geht. Sie sind mit einem Riesenbrocken gestartet, aber bei jedem Unfall wird die Grundlage kleiner. Und eben, ich glaube, wenn du den Leuten ein bisschen mehr Freiheit oder in einer einfachen Art und Weise Freiheit darüber gibt, was mit ihren Daten geschehen soll, wer sie sehen darf und wer nicht, dann kannst du das verhindern. Wenn du nur ein Ja-Nein-System hast, das passt den Schweizern.
Ich teile doch deine Auffassung total. Ich kann ja, um jetzt wieder gestern vom Digital Economy Award zu reden, der Rösti war ja da und der hat sehr, sehr oft, wenn man so Wortbingo machen wollen würde, sehr oft das Wort Vertrauen erwähnt.
Mhm. Ne?
Also offenbar scheint es ja so zu sein, dass also nach dem, was
die,
du sagst.
Die Message ist schon mal angekommen.
Also so vertrauensbildend scheint es ja nicht zu sein,
nein,
was hier passiert.
Nein. Ich würde auch noch, ja, vielleicht noch ein paar Worte, ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt, den Jörg vorhin angesprochen hat mit diesen Schwarz-Weiß und Opt-in, Opt-out. Ich denke, dass das System könnte tatsächlich ziemlich gut so angelegt werden, dass man da unterscheiden kann. Also ich denke mir auch, jetzt dieses Gesetz, was das elektronische Gesundheitsdossier anbelangt, das deckt diesen Aspekt ab, den tatsächlich dieses Dossier oder diese Akte eigentlich betrifft, meine persönliche Krankengeschichte, die ich dann eben auch von meiner Ärztin zum Spezialisten, vom Spezialisten ins Spital und wieder zurücktrage. Das ist wirklich so meine ganz persönliche Unterlagen. Und da habe ich dann ja aber auch die Möglichkeit, das ist eigentlich das, worüber wir auch jetzt konkret eher sprechen. Und da habe ich ja dann auch eben die Möglichkeit, um natürlich dann zuerst jetzt in unserer Vorstellung mich dann dafür zu entscheiden und dann sage ich auch nochmal, und dieses Spital hat Zugriff und diese Spezialistin hat Zugriff. Also da kann ich dann schon auch etwas granular dann sagen, wer wie Zugang haben möchte. Und natürlich braucht es auch so eine Möglichkeit dafür, was sind die Notfalldaten. Mhm. Vielleicht kann man da auch sogar noch darüber diskutieren, dass sobald ich ein Dossier habe, dass es da gewisse automatisch dann Daten eher zur Verfügung stehen und ich da vielleicht eher das wegnehmen müsste. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich persönlich wirklich dazu stehe, aber das hat sicherlich weniger heikle Informationen, weil es nicht die ganze Geschichte ist, aber dann wirklich wichtig ist, wenn ich dann wirklich im Koma liege und halt nicht mehr handlungsfähig bin.
Also hier ein
bin.
Kleines Beispiel und ich sage jetzt, das sind dann nicht Informationen, also hochpersönliche, die dich erpressbar machen, ist die Frage, auf welche Medikamente reagierst du allergisch? Das ist etwas, wo ein Notfallmediziner, böse gesagt, immer einen Blindschuss macht. Er hat einen bewusstlosen Patienten, das ist das Medikament, das bei 80% funktioniert. Also wird er dieses als erstes einsetzen, aus logischen Gründen. Und wenn er über das Dossier herausfindet, hey, er gehört zu den anderen 20% in der Sekunde, dann ist das much entscheidend.
Aber du könntest das auch im Telefon haben, oder?
Ja, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie du das machen könntest. Ja, also könntest sicherlich. Aber wenn du natürlich über ein Gesundheitsdossier irgendwie nachdenkst, macht das schon auch Sinn, dass du das irgendwie in diesem Zusammenhang verbindest. Wo ich dann nicht ganz so einverstanden bin oder jetzt gedanklich auch jetzt beim Gesetz nicht ganz so gleich ticke ist, wenn man das jetzt auch aus der Perspektive anguckt mit der Forschung und mit der Statistik. Das ist jetzt meines Erachtens eine andere Aufgabe oder einen anderen Zweck, wie jetzt wirklich mein Dossier, das ich jetzt eben irgendwie vom Arzt zur Spezialistin trage und dass man wahrscheinlich auch in einem eigenen Gesetz dann irgendwie anschauen könnte und durchaus diese verschiedenen Varianten irgendwie von ich gebe gar nichts preis bis zu irgendwie ich möchte alles preisgeben und wie sieht das mit Anonymisierung etc. aus, dass irgendwie in so einem Gesetz regeln würde, das eben für Statistik und Forschung vorgesehen ist und dann eigentlich die Leistungserbringer dazu zwingt, um gewisse Daten dann in diese Datenbanken oder zu diesen Forschungszwecken dann freizugeben, natürlich mit Einwilligung der betroffenen Person.
Kein Problem, aber man sollte schon mal den Grundgedanken in diesem Gesetz ein bisschen formulieren, weil eine Überlegung für diese Profile ist noch, wenn du den Leuten sagst, hey, du musst in jedem Fall und für alle Varianten dasselbe die überlegen, mache ich ja, nein, nein, ja.
Ja,
das
ja.
Ist, also, das
du musst es einfach
machen.
Halten. Ja, ja, klar.
12 Profile, da findest du, in dem Profil, oder ich nehme das Profil meiner Mutter, wenn ich erwachsen wäre, etc., wo sich die Leute wohlfühlen und die Nerds, so wie ich, oder finde ich nicht mal ich, würden dann noch Feineinstellungen machen. Aber einfach, dass du sagst, hey, ja, diese Art von Datenweitergabe in diesen Situationen, für diesen Zweck, da passe ich hin, ich nehme das Profil. Das wäre so meine Usability Case, mein Ansatz.
Ich bin ziemlich sicher, wir werden auf das Thema zurückkommen.
Oh ja.
Und machen jetzt aber noch mit dem letzten großen Thema weiter.
Genau, wir kommen zu AI Act und DSGVO, drohen unter den digitalen Omnibus zu geraten. Und um den Link zu Gesundheitsdaten herzustellen, was passiert, wenn man unter einen Omnibus kommt?
also muss ich mich als Schweizer outen, aber ich habe eine Vorstellung, was ein Omnibus ist, aber es ist kein Wort, das ich aktiv in meinem Sprachwortschatz nutze. Sven, kannst du mir kurz aushelfen?
Dann machen wir mal einen Netzpodcast. Hilft? Omnibus, also ist jetzt kein Begriff von mir, den ich ausgedacht habe, sondern in der öffentlichen Pressediskussion oder öffentlichen Diskussion über diese Veränderungen, zu denen wir gleich kommen, wurde immer von Omnibus gesprochen. Die EU redet auch selber vom Omnibus-Gesetz. Omnibus ist ein älterer Begriff zu eines Busses. Also früher, so in den 70er, 80er Jahren, hat man Omnibus gesagt.
Okay.
Jetzt sagen wir nur Bus. So.
Und man kommt unter den Bus.
Man kommt unter den Bus. Was sagt man? Was sagt ihr? Oder du?
Das Tram.
Was kommt das Tram? Okay, genau. Also, okay. In Deutschland kommt man unter den Bus, weil da gibt es nicht so viele Trams. Und in der Schweiz.
Also man wird von etwas Schwerem, das nicht sehr schnell bremsen kann, überrollt.
Genau, das ist das Bild, was wir produzieren
dann
wollten.
Dann habe ich das richtig geschätzt.
Genau, wir können also auch sagen, AI-Act und DSGVO kommen unter das Tram.
Genau.
So. Das droht also jetzt bei den beiden Gesetzesformen oder bei vielen Gesetzesformen der EU. Warum kommt es? Könnte sicherlich einen Grund haben, geopolitische Auswirkungen, vielleicht vor Trump so ein bisschen Freude zu zeigen oder die amerikanischen Unternehmen nicht weiter so zu, vermeintlich weiter so zu quälen, in Anführungsstrichen. Ne? Aber was man halt auch aus deutscher Sicht feststellt, es gibt einen deutschen Digitalminister und einen sehr agilen Staatssekretär, der so ein bisschen auch influenced in Social Media. Philipp Amthor heißt der junge Mann und die wollen einen Bürokratieabbau in Deutschland umsetzen. Und was ist da natürlich einfacher, Bürokratie abzubauen als im eigenen Land und im eigenen Ministerium bei der EU? Und da soll es also auch aus Deutschland ein Papier geben, was den Bürokratieabbau bei DSGVO und so weiter gefordert hat, soll wohl ein Hintergrund davon sein.
Ich wollte nur sagen, den Amthor, der Name sagt mir etwas, aber ich muss offen sagen, mehrheitlich aus der Heute-Show, also aus der satirischen Betrachtung von Deutschland.
Genau, da sagt er, der ist halt schon ein bisschen Influencer, immerhin hat er es so heute schon geschafft, aber der ist halt digital Staatssekretär und so da, also ein bisschen so die Hintergründe, die politischen Hintergründe, was steht drin? Es gibt also zwei Omnibusse oder zwei Trams gesprochen, einmal den Omnibus-Tram A, der überfährt in Anführungsstrichen den Data Act und die DSGVO und der Omnibus-Tram B überfährt auch in Anführungsstrichen die KI-Verordnung. Omnibus A hat 156 Seiten. Wir haben euch das in den Shownotes verlinkt, was da kommt. Wieder nicht ganz leichte Kost und einige Änderungen, die da passieren sollen. So soll der Begriff der personenbezogenen Daten neu gefasst werden. Es soll Ausnahmen bei Informationspflichten geben in der DSGVO, die Entlastung für Informations- und Meldepflichten von kleineren Unternehmen. Es gibt Regelungen zum Training von personenbezogenen Daten für KI. Das insofern erinnert mich an eine Entscheidung des OLG Kölns, die wir euch auch verlinkt haben, die entschieden haben, dass das Training in Social Media, ich meine es war Meta und Facebook, zulässig sein soll, wenn da bestimmte Schutzmechanismen eingerichtet werden. Aber auch da scheint so eine Aufweichung zu sein, dass man diese Daten für das Training von KI-Modellen benutzen kann. Es soll regulatorische Lösungen geben im Hinblick auf Cookie-Banner. Und eine zentrale Meldestelle für Datenschutzverletzungen, die ist bisher immer bei den den Mitgliedstaaten, bei den jeweiligen Datenschutzbehörden. Und dann ältere Regulierungen sollen zusammengeführt werden. Ein Beispiel zu den personenbezogenen Daten, um es ein bisschen praktisch zu machen. Es soll zum Beispiel präzisiert werden, dass festgelegt wird, dass Informationen nicht als personenbezogene Daten gelten, wenn sie für eine bestimmte Einrichtung gelten, wenn diese nicht über die Mittel verfügt, diese Daten dann einer natürlichen Person zuzuordnen oder eine Identifizierung der natürlichen Person zu erreichen.
Erinnert mich etwas an die Schweiz.
Mit anderen Worten können wir feststellen, dass es eigentlich nicht so schlecht ist, wenn die DSGVO sich dem Schweizer Gesetz annähert.
Ich hätte eigentlich eine Tendenz, hätte ich es eher andersrum gerne gehabt.
Genau, also aber muss man auch sagen, der Begriff der Personendaten im DSG ist ja personenbezogene Daten in der DSGVO, der ist schon sehr, sehr weitreichend und offenbar versucht man über die Einschränkung des Begriffes den Anwendungsbereich der DSGVO etwas zu schleifen oder deshalb Omnibus zu überfahren.
Also etwas mehr Flexibilität bieten, dass nicht alle Daten auch hier wieder entweder oder behandelt werden, sondern dass es ein bisschen Abstufung gibt.
Man will offenbar versuchen, Daten, die zu, also Personendaten sind oder personenbezogene Daten, sollte die dir zur Identifizierung einer Person dienen. Wenn aber die dritte Stelle oder die dritte Einrichtung diese Person nicht identifizieren kann, dann ist es bei der keine Personendaten. Ja. Damit ist die nicht mehr im Anwendungsbereich der DSGVO.
Also kontextabhängig.
Ja, weißt du, auf der anderen Seite sehen wir es ja gerade andersrum. Gerade auch mit unserem Datenschutzkonzept haben wir uns ja auch diese Gedanken gemacht. Und da kommen wir auch eigentlich zur Erkenntnis, dass es gar nicht so entscheidend ist, ob du identifizierbar bist oder nicht, sondern das heißt, bist du als Individuum wieder zu erkennen, unabhängig davon, ob jetzt da ein Name und Adresse dahinter steht, sondern einfach, damit man wieder weiß, es ist wieder dieselbe Person und ich kann jetzt ein Profil binden und ich kann auf diese Person einwirken. Also das heißt, die problematischen Aspekte der Datenbearbeitung, der Beeinflussung, der Diskriminierung etc., die habe ich unter Umständen auch, wenn ich nicht mal diese Feststellung der Person, des Individuums wirklich machen kann. Also Feststellung auf Name und Adresse bezogen, sondern nur ich weiß halt eben wieder, dass es dieselbe Person ist.
Eben, es geht darum, dass du die Daten verknüpfen kannst und wenn du online dieser verknüpften Person, egal wie sie in real heißt, wieder begegnest, kannst du sie mit politischen Inhalten zumüllen oder was auch immer. Ob die jetzt tatsächlich Jörg Mäder heißt oder dass das Pseudonym ist, ist egal.
Ist in den meisten Fällen ist das nicht relevant. Ja.
Genau, und für DSGVO ist halt relevant, wenn du personenbezogene Daten hast und da fällst du halt der DSGVO mit allen Informationspflichten, Einwilligungspflichten, Auslandsdatentransfer und so weiter und so fort. Wenn du aber den Begriff schleifst und natürlich einschränkst, dann unterfallen die nicht mehr der DSGVO.
Ja,
und damit
genau.
Nicht mehr so, ne? Also da hast du dann schon mal...
Es wird kompliziert.
Also für den Grundrechtsschutz, also der betroffenen Person, weil heutzutage über die technischen Möglichkeiten natürlich die Person viel besser identifizierbar ist, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war. Mhm. Ne? Also könnte es nicht gut sein. Und wir kommen zum weiteren...
Sehr vorsichtig ausgedrückt.
man kennt mich ja als sehr zurückhaltend, oder? und wir kommen zum weiteren, was eventuell nicht gut sein könnte, zum Omnibus B oder Tram B, die den AI Act in Anführungsstrichen überfahren möchte. Da gibt es ebenfalls Anpassungen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen und Small Caps Unternehmen bei den Dokumentationspflichten. Also da versucht man offenbar die Dokumentationspflichten, die für KI-Systeme eingeführt wurden, gerade durch den AI Act, jetzt hier zu schleifen, weniger Meldepflichten für niedrig riskante KI-Tools und mehr Standardisierung. Und sehr interessant, dass Hochrisikosysteme genauso wie General Purpose AI-Modelle zukünftig vom AI Office überwacht werden. Bisher sind nämlich die Zuständigkeiten für Hochrisikosysteme in den Mitgliedstaaten. Also du hast dann unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Also Luxemburg überwacht seine Systeme selber.
Jeder überwacht in dem Staat, wo es dann in Verkehr gebracht wurde. Da kann man sich vorstellen, dass natürlich, also ja, Ungarn vielleicht möglicherweise anders damit umgeht, als was ein Hochrisikosystem ist, als ein anderer Mitgliedstaat.
Wollte man nicht eine Harmonisierung haben?
Ja, und deshalb ist ja tatsächlich so ein bisschen bei der EU, also in dem AI-Eck muss ich mal sagen, als Fun Fact noch, seit August sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die entsprechenden Behörden einzurichten.
Mhm.
Es ist natürlich nicht in allen Mitgliedstaaten eingerichtet. Mhm. Insofern kann auch sein, dass die EU selber erkennt, dass sie dort sehr viel reguliert haben, was eigentlich in der Praxis so nicht umsetzbar ist und da ein Stück weit nachjustieren muss und mal gucken, wie es dann am Ende tatsächlich für die Grundrechte rauskommt.
Und das sind natürlich auch in anderen Bereichen ein Problem, vor allem mit Kleinstaaten. Also im Finanzwesen ist es ein bisschen Beispiel Luxemburg extrem groß. Also die müssen viel mehr Firmen und Konstrukte überwachen im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung als Österreich oder Frankreich. Und das nützen natürlich gewisse Branchen auch aus, dass sie wissen, Luxemburg kann gar nie genügend Beamte mit dem Fachwissen zu den Themen haben, um da effektiv alles rauszuholen. Respektive die Staaten wissen auch, wir können hier ein bisschen laxer sein als die anderen. Also von dem her ist es nicht schlecht, wenn das ein bisschen von der Mitte her organisiert wird und nicht so einzelne Staaten hier so Pseudo-Regelungen machen können.
Also ich teile die Auffassung, weil in den Seminaren oder Beratungen, die ich gebe, natürlich dieser Einblick, dass man in unterschiedlichen Ländern sein KI-System in Verkehr bringen kann, durchaus ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung sein kann, ne? Wenn man einschätzt, die Behörde ist schneller, die Behörde ist vielleicht geländegängiger, wie auch immer. So, also da macht es durchaus Sinn, zu zentralisieren. Wie reagieren jetzt eigentlich oder wie wird darauf reagiert? Es gibt einen Brief von 120 zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum Beispiel im Chaos Computer Club, Algorithm Watch der digitalen Gesellschaft in Deutschland, die sich dagegen selbstverständlich wehren, insbesondere die Versuche, jetzt hier die Öffnung von DSGVO, E-Privacy Framework, AI Act und anderen digitalen Schutzrechten vorzunehmen. Dann die Sozialdemokraten im Europaparlament haben Widerstand angekündigt. Die Liberalen im Europaparlament wollen keine Beschneidung der Grundrechte und auch die Grünen sind dagegen. Max Schrems hat den Vorschlag als Kahlschlag bezeichnet und bezeichnet diese Änderung als extremsten Angriff auf die Privatsphäre aller Europäerinnen im Zeitalter der DSGVO. Eine etwas andere Sicht darauf, um es auch zu sagen, hat die Professorin Wendehorn von der Uni Wien, die sagt, dass die DSGVO für kleine Unternehmen oder Ehrenamtliche kaum umsetzbar ist, wenn man die DSGVO ernst nehmen würde. Und sie meint, dass Datenschutz neu gedacht werden muss. Was denkt ihr so, wenn ihr die Diskussion hört, die Meinungen hört?
Also ich glaube gerade das Letzte von Herrn Wendehorn mit Bezug auf die kleinen Unternehmen und Ehrenamtlich, ich glaube, das geht in die Richtung des Datenschutzkonzeptes der digitalen Gesellschaft. Und auch das, was wir öfters gesagt haben, wenn man Großfirmen, Regeln für Großfirmen erfindet und sie dann auf kleine und mittlere Betriebe anwendet, ist das für die der Untergang.
Ja, auf der anderen Seite kann auch eine kleine Firma viel Wirkung erzielen. Also gerade sind es auch Startups, die mit Geschäftsmodellen oder neuen Ideen auf den Markt kommen, die durchaus auch viel Schadenspotenzial haben. Also ich glaube, die Größe der Unternehmung ist jetzt nicht unbedingt das richtige Kriterium, hat sicherlich auch einen Einfluss, aber dann spielen auch andere Faktoren dazu. Ja, natürlich, irgendwie ganz, ganz generell gesagt, kann man natürlich schon sagen, der Datenschutz muss neu gedacht werden. Wir sind ja auch dabei, ihn eben eigentlich neu zu denken. Es ist aber natürlich dann auch jetzt gefährlich, jetzt zuerst mal irgendwie die DSGVO jetzt zu schleifen und für Schlusszeichen zu schleifen und dann zu hoffen, dass dann etwas Besseres kommt. Es ist jetzt sicherlich jetzt aus der Grundrechtsorganisation jetzt nicht an uns jetzt irgendwie jetzt unbedingt auf den schlechten Punkten der DSGVO rumzuhacken. Natürlich ist es so, dass es gewisse Punkte drin hat, jetzt die jetzt aufwendig sind. Und das ist auch nicht falsch, wenn jetzt die Aussage sagt, eben wenn man sie ernst nimmt, dann bedeutet das sehr viel. Das ist sicherlich so. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, irgendwie was halt die Daten anrichten können, was sie für die Personen, für die Gesellschaft für Auswirkungen haben, dass man das eben auch ernst nehmen muss und dass man da gute Lösungen finden muss, um eben die Datennutzung so zu gestalten, dass sie eben uns zugutekommt und uns nicht auf die Füße fällt.
Naja, die DSGVO ist, also muss man mal sagen, ist halt schon ein großes Monster. Auf der anderen Seite hat natürlich das große Monster, große Datenschutzmonster natürlich auch ein erhebliches Bewusstsein für Datenschutz geschaffen. Ja, ne? Auch in kleinen, also muss man auch mal sagen, also in kleineren Unternehmen, weil es am Ende des Tages für den Betroffenen egal ist, ob du jetzt im kleinen Unternehmen 100 Datensätze wegkommen oder bei einer Großbank 500.000 Datensätze. Für den Betroffenen ist die Wirkung, dass seine Kontonummer abhandengekommen ist, wahrscheinlich.
Also ich bin froh, dass es diese gibt. Ich finde, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wie es so schön heißt, aber abschaffen oder so schleifen bis zur Unkenntlichkeit, das will ich definitiv nicht.
So ein Mittelweg wäre sicherlich, so ein Mittelweg zwischen dem Schweizer DSG und zwischen dem EU, zwischen der EU-Regelung wäre möglicherweise ein guter Weg. Mal schauen, ob die EU sich bei unserem Datenschutzkonzept etwas abschaut. Wir nehmen noch mal kurz den Blick in die Schweiz. Und zwar jetzt zum letzten Mal versprochen, Bundesrat Albert Rösti, der gestern auch zur KI-Regulierung.
Er hat einen Sonderplatz in unserer Folge.
Nein, Sven ist im Bundesrat Rösti-Fanclub.
Aber wir wissen, dass er auch der Bund zuhört, insofern. So, den Namen nenne ich jetzt nicht mehr. Er hat gestern ganz interessante Sachen gesagt, auch zur KI-Regulierung. Also, er meinte, dass man so in der Schweizer KI-Regulierung minimal nötige Regulierung möchte und dabei Datenschutz, Transparenz und Menschenrechte ernst nimmt, dass man die Diskussion über die Risiken ernst nehmen soll, aber die dürfen uns nicht lähmen, diese Risikodiskussionen. Ist keine wortwörtliche Zitierung, ne, sondern bloß so nicht. Er will den Rückstand in Regulierung und Vorsprung in Innovation. Den meint er wohl im Hinblick auf die EU-Regulierung. Und dann nochmal mit dem Vertrauen, wenn man KI-Regulierung mit wenn man mit KI-Regulierung vors Volk geht, darf man nicht verlieren, weil mehr Regulierung schränkt die Wirtschaft ein. Man muss daher Vertrauen schaffen. Da blieb ihm offenbar sehr stark im Bewusstsein die knappe EID-Abstimmung, auf die er auch da rekurriert hat oder die erwähnt hat. Also da ist durchaus Bewusstsein offenbar beim Bund.
Ist und aber auch etwas seltsam, nicht? Also wenn die KI-Regulierung vor dem Volk durchfällt, da gibt es ja noch weniger Regulierung.
Genau, und ich komme dazu, was ja jetzt ist ja wirklich du auf den Punkt, mein letzter Teil, den ich sagen wollte, weil er mich darauf hingewiesen hat, dass das Bundesamt für Justiz, also Beat Jahns, macht die Querschnittsgesetzgebung verpflichtend.
Mhm.
Und
für Behörden?
Das hat er jetzt nicht gesagt, um es jetzt auch so. Und das UVEC, dem der Bundesrat vorsteht, machen dann noch freiwillige Maßnahmen.
Mhm. Für die Wirtschaft?
Was er auch nicht gesagt hat gestern. Wir mutmaßen ja bloß. Aber ich wollte jedenfalls, weil wir bei AI-Act waren, auch den zurück zur Schweiz ein bisschen kommen und hier den Schweizer Weg, der möglicherweise avisiert wird, in den Blick nehmen.
Ja, aber es ist schon sehr interessant, was jetzt läuft oder was der Weg ist. Also die klare Bemerkung, die ich da jetzt jeweils so hinten angefügt habe, könnte schon noch dazu führen, oder das ist meine Einschätzung, dass das aktuell so der Weg ist und könnte dann eben dazu führen, dass am Ende des Tages wir tatsächlich noch gegen die KI-Regulierung votieren, weil sie unter Umständen eben nur Behörden betrifft und nicht die Wirtschaft.
Genau, das wird man sehen. Ich schätze ein, dass natürlich auch die Schweiz, also die wird sich ja der Konvention des Europarates ratifiziert werden soll.
Aber das ist da freigestellt. Du kannst die Wirtschaft ausnehmen.
Genau, so ein Mindeststandard, dass man sich da schon durchaus bei auch einem AI-Act orientiert. So, ich glaube, dass man da nicht so weit weg sein kann. Aber klar, who knows?
Also wir haben dann bei der AID gesehen, ich glaube, das war auch ein großes Misstrauensvotum gegenüber der Digitalisierung, fast noch mehr als gegenüber dem Schweizer Staat. Da ist das Grundvertrauen durchaus noch da. Und ich glaube, wenn Sie dann sehen, hey, wir können über eine Regulierung von KI abstimmen, ich glaube, da würden viele noch sagen, oh, es hat noch eine Regel mehr. Gerne, ja, kann ich nochmals eine haben. Also hier könnte es sogar sein, je nachdem wie es formuliert ist, dass da die Leute sogar noch sagen, hey, egal welche Regel, Hauptsache irgendwas wird endlich mal reguliert. Also das wird eine sehr spannende Diskussion, auch von der psychologischen Seite her.
Ja, aber eben natürlich auf der anderen Seite, wenn du dann eben so Projekte wie die EID oder ein E-Collecting oder dann eben auch ein Gesundheitsdossier irgendwie schaffen willst, und jetzt aus der Bundesperspektive und auf dieses Vertrauen angewiesen bist, dann musst du aber auch gute, und ich sage denen mal, Grundlagengesetze haben. Und die Grundlagengesetze sind dann eben ein Datenschutzgesetz, dass du eben da ein Grundvertrauen schaffst in die Datenbearbeitung, ist aber auch eine KI-Regulierung, die eben auch so ein Grundlagengesetz ist, die dann grundsätzliches Vertrauen eben halt mal schafft, wo du dann aufbauend deine Projekte realisieren kannst, wenn du es gut machst.
Ja. Und die Grundrechte schützt. Also
die Grundrechte schützt, ja, genau.
Mein relevanter Punkt bei KI, das ist so ein, also man muss jetzt vielleicht nicht so viel wie EU regulieren, da sind sich, glaube ich, viele in der Schweiz auch einig, aber man sollte jetzt auch nicht so völlig far away sein auf einem anderen Planeten, so, ne, dass man sagt, also ein paar Grundrechte, Menschenrechte, auch verbotene Praktiken.
Ja, auch was du aus der analogen Welt kennst, also auch in unserem alltäglichen Umgang haben wir ein paar Grundgesetze und Grundverständnisse, wie wir miteinander umgehen. Und das sollte auch für eine KI übersetzt auch gelten.
Dann werden wir weiter umgehen und geben um zu Jörg und den Kurznachrichten.
Eine erste Kurznachricht von mir. Der digitale Euro ist im Gespräch. Der Verhandlungsführer des EU-Parlaments ist gegen eine Online-Nutzung. Digitaler Euro, Online-Nutzung dagegen. Interessant.
Dann habe ich noch eine Kurznachricht und da geht es darum, über den EU-Abgeordneten Latombe, den wir ja vor ein, zwei Folgen darüber gesprochen haben und über sein Verfahren gegen das Privacy Framework. Da hat er ja in der ersten Instanz ist er unterlegen und nun zieht er das Urteil an den Europäischen Gerichtshof EuGH weiter, um den Datentransfer in die USA zu stoppen. tippen. Den Link ist in den Shownotes.
Und last but not least können wir euch mitteilen, dass das umstrittene Chat-Kontrollgesetz der EU geplatzt ist, denn Dänemark hat die Überwachung der privaten Nachrichten gestoppt. Damit kommen wir zu den Veranstaltungen. Wir beginnen mit der Veranstaltung, die euch am 28. November 2025 erwartet, zu der wir euch als digitale Gesellschaft sehr herzlich einladen, und zwar zum Datenschutzfestival ins Kulturhaus Helferei in Zürich. Es wird ein Nachmittag voller Talks, Workshops und Diskussionen rund um digitale Rechte, Verschlüsselung und staatliche Überwachung geben. Mit dabei sind als Promigast Dr. Adrian Lopsiger, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Das Festival bietet Raum für Austausch, neue Ideen für alle, die wissen wollen, wie es um unseren Datenschutz steht. Infos und Anmeldung unter datenschutz-festival.ch. Es hat noch einige wenige Tickets und wir freuen euch, dort zu sehen.
Dann noch eine Veranstaltung, und zwar ist der Winterkongress, die 9. Ausgabe, die findet am 20. und 21. Februar 2026 statt. Das ist noch etwas hin, notiert euch aber bitte schon mal das Datum. Was jetzt wichtiger ist, der Call for Participation ist eröffnet. Beiträge, also Vorträge oder Workshops können bis zum 7. Dezember eingereicht, also vorgeschlagen werden. Thematisch geht es um Digitalisierung, Technologie und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ein Schwerpunkt wird das Thema Teilhabe sein. Also Datum 20. 21. Februar 26 vormerken und einen Beitrag bis zum 7. Dezember einreichen. Alle Infos unter winterkongress.ch.
Und zu guter Letzt, es gibt noch eine weitere Ausgabe des Netzpolitischen Abends, dieses Mal wieder in Zürich im Debattierhaus Karl der Große, und zwar am Donnerstag, 27. November. Das Thema ist Barrierefreiheit, das Internet ist für alle da. Mit dabei sind vor allem von der Stiftung Zugang für alle Dr. Andreas Übelbacher und Mo Sheriff, die eben zeigen, wie man die digitalen Hürden im Internet und etc. für Leute mit Beeinträchtigungen abbauen kann. Also Inklusion als Stichwort, aber schlicht und einfach freundlich sein gegenüber Menschen, die halt eben eine Beeinträchtigung haben und für sie nicht alles für sie schon designt ist, hier ein bisschen Hürden abzubauen. Der Eintritt ist frei, der Abend startet um 19 Uhr, die Bar ist ab 18.45 geöffnet. Die Infos hier unter netzpolitischer-abend.ch.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.